Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover. Ein offizieller Fanclub des HSV.
Moin und willkommen bei uns hier bei Eine Halbzeit HSV. Ich bin Tim und normalerweise habe ich hier immer so eine lustige kleine Begrüßung, aber ihr wisst es ja alle selber, wie das vergangene Wochenende gelaufen ist. Das brauche ich jetzt hier nicht nochmal wiederholen. Deswegen haben wir uns ein bisschen anders entschieden, diese Folge anzugehen. Was ist sind erstmal so die Fakten, die mal auf dem Tisch liegen. Der HSV steckt in einer absoluten sportlichen Krise. Wenn man es so betrachten will, hat man aus den letzten 9 Spielen nur einen Sieg geholt und zuletzt 2 heftige Niederlagen in sich geschlossen kassiert. 0-4 in Stuttgart und jetzt 1-3, ich muss es leider nochmal wiederholen, an alle HSV-Fans da draußen im Nordderby gegen Werder Bremen. Zwischenzeitlich hatte man das Gefühl in dieser Saison, der Klassenerhalt ist schon sicher, jetzt ist er auf einmal wieder in Gefahr und die Abstände nach unten werden immer dünner. Und hinzu kommen letztendlich auch die Verletzungen von echt wichtigen Leistungsträgern wie Luka Vucevic oder Albert Zambi-Lokonga, wo man noch nicht weiß, wie sie im Saisonendsport jetzt noch helfen können. So, und damit begrüße ich meinen Podcast-Partner und sage einfach nur, moin Ben, willkommen zu unserer gemeinsamen Therapiestunde.
Moin Tim, ich grüße dich. Ich weiß nicht, ob du ihn schon gesehen hast, aber ist der HSV-Abstieg mit uns hier im Raum?
Ja, weiß ich nicht. Also er wirft seine Schatten voraus. Die Gefahr ist da. Das muss man, finde ich, ganz klar so sagen. Letztendlich hat der HSV immer noch ein gewisses Punktepolster, was aber darauf beruht, und so ehrlich muss man sein, ich glaube, die Vierter hatten letztes Jahr so ein Plakat hochgehalten. Ihr seid nur drin geblieben, weil andere zu blöd waren. Das gehört leider zur Wahrheit dieser HSV-Saison, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, irgendwo dazu, dass Wolfsburg und St. Pauli halt so eine schlechte Saison spielen und Heidenheim ja sowieso punktetechnisch gesehen, dass es einfach so ist, dass aktuell man noch sagen kann, okay, es kann sogar mit richtig, richtig, richtig viel Glück sein, dass man jetzt jedes Spiel verliert und trotzdem drin bleibt, ohne Relegation. Deswegen, ich würde sagen, der Abstieg steht schon auf der Straße, aber noch nicht bei mir in der Wohnung. So würde ich es umschreiben.
Im Weserstadion hat man ihn ja vielleicht kurz einmal aufblicken sehen. Ich muss sagen, ich war super enttäuscht nach dem Spiel. Man muss ja, denke ich, auf so einer analytischen Ebene feststellen, dass der HSV das Spiel sportlich auch verdient verliert. Werder hat jetzt nicht dominiert, war aber insgesamt schon besser und hatte, finde ich, auch unabhängig von Jens Day offensiv die bessere Spielanlage. Und man muss auch feststellen, dass der HSV nach dem 2-1 für Werder auch keine wirkliche Drangphase mehr hatte. Du hattest eigentlich zu keinem Zeitpunkt mehr das Gefühl, dass der Ausgang ein anderer sein wird als ein Erfolg für Bremen. Und auf der Fanebene fand ich das, was ich am Samstag gesehen habe, insgesamt echt schwer zu ertragen. Also der Bremer Anhang ist ja in der Vergangenheit auch immer groß darin gewesen, den Spott auf Misserfolge des HSV richtig auszukosten. Das hat man auch in der Choreografie der Heimseite noch einmal gesehen. Und ich denke, dass dieser Tag eine ganze Reihe neuer grün-weißer Bilder produziert hat, die diesen Sport auch weiter nähren werden. Und das ist natürlich auch jetzt so, um mit diesem Gefühl in den restlichen Saisonverlauf zu gehen, eigentlich echt super ungünstig.
Ja, total. Also das Derby wäre ja nochmal echt zum Push gewesen. Wahrscheinlich, also wenn man es gewonnen hätte, wäre man ja sowieso wahrscheinlich gesichert gewesen mit 34 Punkten. Jetzt muss man irgendwie aus 4 verdammt harten Spielen einen Sieg noch holen, was echt schwer wird. Also sagen wir mal so, im Vakuum betrachtet, auf der einen Seite ist es auch irgendwo nur ein Sieg. Und man hat 4 Chancen dafür, 4 Matchbälle, wenn du so willst, zum Klassenerhalt. Auf der anderen Seite könnten die Matchbälle fast nicht brutaler sein, oder?
Ja, die Gegner, die vorher kamen, waren vom Papier her natürlich die einfacheren Gegner. Und der HSV wartet gefühlt jetzt schon seit Wochen, seit Monaten auf diesen lang ersehnten Sieg. Und du hast natürlich recht, die Gegner, die jetzt kommen, der HSV hat in der Hinrunde gegen diese 4 Mannschaften zusammen einen Punkt geholt. Das macht auch keine Hoffnung. Auf der anderen Seite, wir beide beobachten Fußball schon so lange und wir haben schon in vielen Spielen gesehen, dass immer auch eine Überraschung drin ist. Und der HSV hat vor jedem dieser Spiele die Chance, dieses große Ziel zu erreichen. Und wir werden später noch über die Rolle des Trainerteams sprechen. Aber wenn man das den Spielern vielleicht auch ein bisschen positiv verkaufen kann, dass vor jedem dieser Spiele ein großes Ziel steht, nachdem der Druck, wenn du einmal gewinnst, wird der Druck gleich immens weniger, ne? Und wenn man das schaffen würde, das muss eigentlich auch im Interesse der Spieler sein, weil man hat in Bremen schon gesehen, die Mannschaft kann mit Druck eigentlich nicht so richtig gut umgehen. Und gerade diese großen Spiele, diese sehr bedeutungsschweren Spiele, damit haben viele Spieler offensichtlich ein Problem.
Ja, im Endeffekt hast du jetzt viermal so ein Ulm-Spiel vor der Nase, ne? Also klar, gegen deutlich bessere Qualität als Ulm, ne? Das kannst du nicht vergleichen, aber von der Bedeutung des Spiels her, weil natürlich gelingt jetzt am Samstag der Sieg, was ja dann trotzdem, auch wenn St. Pauli und Wolfsburg jetzt gefühlt ein bisschen näher herangerückt sind am Wochenende, trotzdem irgendwo der Klassenerhalt wäre, weil die Restprogramme von St. Pauli und Wolfsburg irgendwo halt auch nicht hergeben, dass die jetzt durchmarschieren in den letzten vier Spielen. Und sie spielen ja auch noch gegeneinander. Das heißt, sie nehmen sich am 34. Spieltag irgendwo auch selber die Punkte weg gegenseitig. Das würde ja so einen Moment auslösen wie der Sieg gegen Ulm. Und ich glaube, das Trainerteam muss jetzt vor allem die Spieler packen, die da schon dabei waren. Und ehrlicherweise vielleicht auch so ein bisschen daran appellieren, holt euch das nochmal zurück. Weil letztendlich, ich glaube unterm Strich, und dann können wir auch in die Analyse kommen, warum es zu dieser sportlichen Krise ist, noch die letzte Frage für dich, Bent. Die Mannschaft hat sich ja trotzdem unterm Strich mit der Gesamtsaison betrachtet, verdient diesen Klassenerhalt zu feiern, oder nicht?
Mit der Gesamtsaison schon. Wenn ich jetzt die letzten 9 Wochen betrachte, muss ich sagen, dass mir das keine Freude bereitet hat, zu sehen, was die Mannschaft da insgesamt gezeigt hat, jetzt so im Schnitt, sage ich mal. Wir hatten vorher Spiele, die super waren, ne? Das muss man auch feststellen. Und solche Momente wie das 1-1 gegen Dortmund, das 2-2 gegen Bayern, der Heimsieg gegen Werder. Es wäre so super schade, wenn das alles sozusagen zum Ende der Saison in sich zusammenfallen würde, weil man es am Ende dann wieder doch nicht hingekriegt hat. Ich würde es den Spielern wünschen, ich würde es dem gesamten Vereinsumfeld wünschen, weil ich eigentlich auch, also man mag es kaum aussprechen, ich kann mir nicht vorstellen, wie es weitergehen würde in der zweiten Liga. Also das wäre dann wieder ein ganz anderes Feeling, glaube ich auch. Und ja, du hast recht, die Mannschaft hätte es insgesamt verdient. Nicht alle der Spieler, die beim Derby auf dem Platz standen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, da haben einige meiner Meinung nach diesen Spirit nicht richtig angenommen. Aber das ist jetzt auch in der Vergangenheit und man muss sich jetzt mit dieser Situation anfreunden und das Beste draus machen.
Unterschreibe ich so. Wie gesagt, wir hatten lange überlegt, ob wir jetzt eine normal strukturierte Folge machen, wie ihr das von uns kennt, dass wir aufs Bremen-Spiel schauen, danach auf Hoffenheim schauen, aber irgendwie hat sich's in der Lage aktuell nicht richtig angefühlt, über X-Faktoren für ein Spiel gegen Hoffenheim zu sprechen, sondern eher, dass man mal so ein bisschen der Fanseele vielleicht auch zuredet, aus der Fanseele rausredet, und wir wollen deswegen mal uns im Groben angucken. Du hast diese magische Zahl umrissen von diesen letzten 9 Spielen. Davor hat der HSV ja irgendwie die 6 Spiele davor war ungeschlagen und man hatte das Gefühl, okay, der HSV marschiert jetzt durch zum sicheren Klassenerhalt und schließt irgendwo im Mittelfeld ab. In diesen 9 Spielen ist das dann völlig abhanden gekommen und wir wollen mal gucken, was jetzt so ausschlaggebend ist, dass man am Ende jetzt von 30 Spielen an diesem Punkt ist. Da haben jeder so ein paar Gründe mitgebracht, die wir identifiziert haben. Bent, was ist denn dein erster Grund für die Situation des HSV gerade?
Ja, das erste Stichwort sind für mich die Wintertransfers. Wir haben da ja auch als Winter war drüber gesprochen, dass die Wintertransferphase für die Vereinsverantwortlichen häufig anspruchsvoll ist, weil die Spieler, die auf dem Markt sind, sind selten Spieler, die im bisherigen Saisonverlauf richtig gut waren. Das sind häufig Spieler, die unzufrieden sind, die aus irgendeinem Grund bei ihrem bisherigen Verein nicht zum Zug gekommen sind. Und du musst, wenn du so einen Wintertransfer tätigst, immer auch so ein gewisses Risiko mitdenken, dass dieser Spieler, der vielleicht bisher nicht seine beste Saison gespielt hat, das dann auch bei dir weiterhin nicht tun wird, weil es vielleicht auch an ihm selbst liegt und nicht am Vereinsumfeld. So, der HSV hat vom Papier her gute Wintertransfers getätigt. Da sind Spieler dabei, die hohe Marktwerte haben, die auch schon mal für große Summen zu anderen Vereinen gewechselt sind. Und ich finde trotzdem, dass keiner dieser Spieler das Versprechen oder sozusagen die Hoffnung, die in ihn gesetzt wurde, vollumfänglich umgesetzt hat. Über Damien Downs haben wir in diesem Podcast viel gesprochen. Ich würde das jetzt einfach mal dabei belassen. Wir alle haben das gesehen. Sander Tangvik ist sozusagen auch außerhalb der Konkurrenz. Er hat bisher nicht einmal gespielt und auch seine Lage ist bestimmt jetzt für ihn noch mal ein bisschen unangenehmer geworden. Und ja, wen haben wir noch? Also wir haben Albert Grönbeck, hat jetzt im Derby sein 3. Spiel gemacht. Ich fand ihn super unglücklich, hat zum Teil wirklich auch Fehlpässe gespielt, wirklich freie Bälle in die Füße des Gegners. Ich finde, man kann ihm den Willen nicht absprechen. Ne? Man sieht, er möchte sich präsentieren. Es war insgesamt ein unglücklicher Auftritt, meiner Meinung nach, gegen Bremen. Insgesamt auch eigentlich ein unglücklicher Auftritt gegen Stuttgart. Gegen Augsburg hatte er sozusagen diese Szenen, das haben wir hier auch angesprochen. Und man muss sagen, er konnte an diesen positiven Moment oder diese positiven Momente nicht so hundertprozentig anknüpfen. Ich weiß nicht, willst du zu Grönbeck noch was sagen? Hast du da irgendwie noch eine weitere Idee zu?
Naja, man sieht halt, dass ihm durch die lange Verletzungszeit aktuell die Bindung zum HSV-Spiel fehlt. Wir haben da ja eigentlich eine sehr gut eingespielte, ich sage jetzt mal Doppel-6, Doppel-8 mit Rembeck und Sambi Lokonga normalerweise, die auch so fast schon sowas wie ein blindes Verständnis aufgebaut haben, jetzt über 28 Saisonspiele waren es dann ja, ne, bis zum Moment, wo Lokonga verletzt raus war. Und das merkst du, dass Grönbeck daran einfach überhaupt nicht anknüpft, dass er ist bemüht, aber er läuft halt einfach, und ich finde, in dem Fall kann man sogar leider sagen, wenn man diesem Spieler zumindest abkauft, dass er sich aufreißt für diesen Verein. Er läuft halt leider rum wie Falschgeld. Selbes geht für Philipp Othele, von dem ich ja sehr viel, ich nehme das jetzt vielleicht auch schon ein bisschen vorweg, Bent, sehr viel mehr erhofft habe. Und ich muss sagen, mittlerweile komme ich auch an den Punkt, jetzt unabhängig von der roten Karte gegen Werder, dass ich sage, okay, auch Othele ist einfach noch nicht in Hamburg angekommen, oder?
Nee, er ist ja sozusagen als dieses Dompe Plus, finde ich, so ein bisschen verkauft worden. Ne? Er ist wie Dompe, aber er ist tatsächlich noch ein bisschen besser, hat vielleicht, so weiß ich nicht, die ein oder andere, das ein oder andere Körnchen mehr oder vielleicht auch ein bisschen mehr Willen. Ne? Das hatten wir hier auch an der Stelle besprochen. Und ich finde auch, bisher ist es doch unterm Strich zu wenig. Die Aktionen, die er so hat, wirken häufig nicht so richtig aus. Also es ist nicht so richtig zu Ende gedacht und nicht zu Ende gespielt. Er hatte zwei Torbeteiligungen schon auch. Ne? Das Tor gegen Dortmund hat er auch gut gemacht. Gegen Heidenheim hatte er einen guten Einstand. Aber darüber hinaus, finde ich, ist es auch zu wenig. Darüber fällt er dann auch mit so der ein oder anderen unglücklichen Aktion auf. Die rote Karte ist jetzt der Höhepunkt, muss man immer noch sagen. Es wurde jetzt viel darüber gesprochen. Wir haben das jetzt an dieser Stelle nicht. Aber ich finde, vom Trefferbild her kann man sie geben, von der Gesamtsituation. Das ist, finde ich, trotzdem eine Fehlentscheidung, wie auch immer. Heute kam die Info, er wird auch zwei Spiele gesperrt sein. Der Einspruch wurde abgelehnt. Also er wird gegen Hoffenheim fehlen und das Spiel danach dann auch. Und ich muss sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich denke, wow, der fehlt, das wird uns jetzt sozusagen noch zusätzlich belasten. Ich glaube, dass es Spieler geben würde, die ihn auch da ersetzen können. Und das ist eigentlich für ihn dann auch kein gutes Zeichen. Stand jetzt würde ich sagen, eigentlich kann man auch bei beiden Spielern einen Kauf zu der Summe, die da im Raum steht, eigentlich nicht vertreten. Aber gut, das werden wir am Ende der Saison vielleicht nochmal besprechen.
Ja.
Hast du noch, das ist ja sozusagen auch einer deiner Favoriten.
Meinst du Tele jetzt?
Ja.
Ja, wie gesagt, also ich habe immer noch das Gefühl, dass da noch was kommen kann, wenn der eine ganze Sommervorbereitung in Hamburg spielt. Ich gebe dir aber recht, dass 5 Millionen halt echt ein Brett sind, ne? Also das ist ein Spieler für 5 Millionen bei einem dann ja hoffentlich ein Jahr nach Aufstieg spielenden Club in der Bundesliga ist immer noch ein ordentlicher Batzen Geld, auch wenn der HSV finanziell vielleicht ein bisschen besser dasteht als andere Vereine, die sich da unten gerade einsortieren in der Bundesliga. Aber trotzdem sind 5 Millionen großer Batzen. Bei Grönbeck genau das Gleiche. Wenn du beide vielleicht runterverhandelt kriegst, würde ich beide trotzdem irgendwie sagen, nimm sie, weil sie zumindest bei beiden, auch Othele, finde ich, sieht man, dass der zumindest der ackert. Also der läuft ja auch mit nach vorne und nach hinten. Genau, das macht Dompe zum Beispiel nicht. Also beide wollen ja, es fehlt halt einfach gerade, ich glaube, bei beiden fehlt unterm Strich, das ist gerade ein Puzzleteil, was nicht ins Puzzle passt bei beiden. Und sie müssen sich jetzt halt, ehrlich gesagt, zu einem Puzzleteil entwickeln, das passt. Und das ist dann die Arbeit von dem Klaus Costa im Sommer, wenn man drin bleibt, zu gucken, können die das noch? Können die sich noch so umformen, dass sie ins Puzzle passen? Und wenn nicht, gebe ich dir recht, sind die Summen zu hoch. Und ich finde, man darf schon auch, ehrlich gesagt, mal Klaus Costa hier mit reinholen und sagen, dass der HSV jetzt, glaube ich, die dritte oder vierte Wintertransferperiode hinter sich hat, wo wirklich nicht ein Spieler kam, der wirklich nennenswerten Impact hatte. Und dann guckt man auf andere Vereine wie einen Mainz 05, die klar ein bisschen mehr Mittel haben durch die Conference League als der HSV, aber für das, wo sie fischen, Spieler holen im Winter, die Plug-in sind und sofort funktionieren. Und das nicht das erste Mal, wenn wir uns die Mainzer Saisons so angucken über die letzten Jahre. Und ich finde, da muss der HSV eigentlich hin, dass du, natürlich kannst du im Sommer nie alle Lücken schließen, schon lange nicht als Aufsteiger, aber im Winter hätten die Transfers sitzen müssen. Und ich habe mich auch ein bisschen blenden lassen von Erwartungshaltung an die Spieler. Jetzt muss man im Endeffekt sagen, dass gar keiner funktioniert hat, mal wieder zum, ich glaube, mindestens dritten Mal in Folge, ist schon ankreidbar, ehrlicherweise, auch bei Klaus Costa.
Sehe ich ganz genauso, unterschreibe ich zu 100%. Und der Vergleich mit Mainz ist natürlich genau der richtige. Ne? Die haben nicht viel mehr Geld in die Hand genommen, vielleicht ein bisschen mehr. Aber ja, vom Segment her sind das alle Spieler, die der HSV so auch hätte holen können, muss man ganz ehrlich so sagen. Und da sind dann einfach andere Entscheidungen getroffen worden.
Im Endeffekt sind es ja gerade die zwei, die die Schlüsselspieler jetzt bei Mainz sind, wenn wir so sind, mit Tietz und Posch. Ja. Das sind zwei Spieler, die beim HSV gehandelt wurden vor der Saison.
Absolut.
Und im Winter. Also, ne, es wäre ja durchaus, aber gut, Ich würde sagen, machen wir mit meinem Grund weiter
an der Stelle. Haben wir noch einen.
Ah, du hast noch einen. Ah, okay.
Wir haben noch Otto.
Ah, stimmt, Otto, ja.
Aber wir müssen über ihn, glaube ich, gar nicht so viel sprechen. Die Last sollte nicht auf ihm liegen. Er ist 19 Jahre alt und ich finde, man kann ihm den Willen nie absprechen, wenn er auf dem Platz steht. Er hat jetzt bisher auch noch kein Tor geschossen, auch keins vorbereitet. Aber wie gesagt, das ist ein junger Spieler, der im Vergleich zu anderen Stürmern, finde ich, auch noch immer ein bisschen agiler wirkt. Ich will jetzt hier nicht keine Namen nennen. Und ja, vielleicht kann er irgendwann nochmal der X-Faktor sein. Das würde mich sehr freuen.
Ja.
Aber bisher, er ist auch Teil einer Wintertransferse, die bisher einfach nicht so richtig viel Zählbares abgeworfen hat.
Gleiches gilt, auch wenn er nicht Wintertransfer war, für Fabio Baldé, finde ich. Ich finde, beide musst du hier ehrlich gesagt rausnehmen, einfach weil sie sind jung, sie waren gerade so auf dem Niveau, ordentliche Zweitliga-Profis zu sein, sind dann durch den Aufstieg in eine Situation katapultiert worden, die vielleicht für sie auch ehrlicherweise zu früh kommt. Und Otto hat man zurückgeholt, auch wegen fehlender Spielzeiten in Elversberg, weil man, letztendlich ist die Logik ja auch richtig, wenn er in Elversberg auf der Bank sitzt und nicht spielt, dann kann er auch bei dir auf der Bank sitzen und nicht spielen, weil dann hast du ihn wenigstens im Kader. So, und deswegen, ich glaube, von beiden kann noch was kommen, sollte man noch nicht abschreiben. Ich glaube, jetzt kann ich dann damit die Smooth-Übergang machen.
Bitte.
Denn mein Punkt ist einer, den die Leute, die Stuttgart-Folge gehört haben, jetzt schon kennen werden, dass der von mir kommt. Das ist die fehlende Qualität des Kaders in der Breite, die sich gerade in den letzten Wochen durch das Fehlen von absoluten Leistungsträgern wie Sambi Dokonga oder Luka Vuškovic, Miro Muheim extrem zeigt. Der HSV hat, das hatte ich letzte Woche auch schon gesagt, einige wirklich sehr gute Bundesligaspieler geholt in den Kader. Dazu gehören Vuškovic, Sambi, aber auch Heuer Fernandes hat sich echt zu einem guten Bundesligaspiel-Torhüter gemausert, ist nicht umsonst wohl auf der Shortlist bei den Bayern. Nikolai Remberg, finde ich, hat nach Kiel auch bei Hamburg seine Bundesliga-Tauglichkeit absolut unter Beweis gestellt. Nicolas Capaldo ist für mich ein Bundesligaspieler, Fabio Vieira, Miro Muheim vielleicht noch, und dann wird es aber schon relativ dünn bei Spielern im HSV-Kader, wo ich sage, die haben unterm Strich garantiertes Bundesliga-Niveau, das würde ich so unterschreiben und da würde ich mein Geld drauf setzen. Ist das grundsätzlich etwas, was man der Vereinsführung hundertprozentig als totalen Fehler vorwerfen kann? Würde ich sagen, nein. Einfach weil du warst 7 Jahre in der zweiten Liga und der Kader, mit dem du am Ende aufgestiegen bist, war ein Zweitligakader, durch und durch. Das gehört zur Wahrheit dazu. Und guck dir selbst Köln an, die eigentlich ja mit einem Bundesligakader ab und wieder aufgestiegen sind. Selbst die strugglen jetzt gerade und sind ganz schön abgestürzt in den letzten Wochen und Monaten. Aber es gehört, finde ich, zur Wahrheit einfach dazu. Und ich finde, man hätte hier vielleicht ein, zwei mehr Transfers nicht so vielleicht auf die B-Lösung gehen sollen, sondern vielleicht schon versuchen müssen, auf die A-Lösung zu gehen, damit diese Breite einfach ein bisschen besser ist. Weil wenn man sich den Kader anguckt, ich habe es ein bisschen auch versucht zu kategorisieren, da hast du einmal die, wie ich finde, und das meine ich bei allem Respekt unseren Spielern gegenüber, die guten Zweitligaspieler. Und das reicht dann halt in vielen Bundesliga-Partien nicht. Das ist für mich ein Daniel Elfadli. Das ist für mich, auch wenn ich ihn sehr mag, ein Wahmet Omari, muss man mittlerweile so erkennen. Das ist ein William Mickelbronsis, das ist ein Georgi Gocholaischvili, auch wenn dir das vielleicht ein bisschen wehtun wird. Aber auch da sage ich, zweite Liga ja, Bundesliga nein. Rayan Philipp ist noch nicht in der Bundesliga angekommen. Wie gesagt, Baldé und Stange jetzt hier bitte mit großen Klammern sehen. Und auch ein Robert Glatzel, finde ich, hat gute Momente, wie das Tor gegen Bremen, hat aber auch Momente, wo man das Gefühl hat, er kommt nicht zurecht mit dem Gegner. Dann, finde ich, hast du Spieler, worüber wir gerade gesprochen haben, deswegen ganz kurz nur, die Leistungsträger sein müssen, qua ihrer Rolle eigentlich und wann sie geholt wurden, die aber null in Hamburg angekommen sind. Grönbeck, Otele, Downs. Unterm Strich sind es für mich die drei. Und du hast Spieler, die in diesem Jahr so wellenförmig sind, dass sie phasenweise aus verschiedenen Gründen ihrer Form hinterherlaufen. Das ist für mich ein Ransford Königsdörfer, das ist für mich ein Jordan Turinariga und das ist für mich auch ein Yusuf Paulsen. Da liegt es vor allem an den Verletzungen. Ehrlicherweise. Und letztendlich komme ich dann zu dem Punkt, fehlt die starke Spitze beim HSV, was in den letzten 9 Wochen immer wieder war, dass davon Leute gefehlt haben, aufgrund von Sperren, aufgrund von Verletzungen, teilweise auch länger, dann ist der Rest einfach nicht gut genug, um das aufzufangen. Das hat das jetzt gezeigt. Wie gesagt, als Aufsteiger völlig normal, wenn dir mehrere Leistungsträger auf einmal wegbrechen, dass du nicht in der Lage bist, das Niveau zu halten. Und du kannst diesen Kader, habe ich auch gesagt, nicht binnen einer Transferperiode drehen. Und du warst ja schon sehr kreativ mit Vuškovic, Vieira und Lokonga, das muss man auch sagen, die drei überhaupt noch zu kriegen am Deadline Day, das war schon sehr kreativ. Und ohne die drei würden wir wahrscheinlich eher uns mit Heidenheim drum kloppen, wer 18er wird. Ich glaube, das kann man so ziemlich sicher sagen nach den ersten drei Spielen. Aber es ist zu einfach, jetzt nur auf die Schlüsselspieler zu zeigen und zu sagen, ja, weil die nicht dabei sind, gewinnen wir nicht. Da möchte ich Merlin Polzin beim Wort nehmen das, und hoffe, dass er das, was er auf der PK sagt, auch so lebt. Nämlich, jetzt müssen die anderen es richten. Und da muss man aber auch die anderen da hinkriegen. Und im Endeffekt wird der HSV gerade für einen Ritt auf der Rasierklinge bestraft. Mit, wir bauen den Kader um 5, 6 Leistungsträger drumherum auf und der Rest wird schon funktionieren aus der zweiten Liga. Und es hagelt Niederlagen. Und ich glaube, wie gesagt, groß kritisieren kann man das, finde ich, nicht. Aber letztendlich muss man schon am Ende sagen, vielleicht hätten es ein, zwei 1B-Lösungen besser getan als eine B-Lösung, oder, Bent?
Absolut, diese Trennung in Stammspieler und Ergänzungsspieler, die wollen Trainer ja in der Regel nicht aufmachen. Ne? Die sagen immer, potenziell hat jeder die Chance und alle haben sozusagen vor jedem Spiel die Möglichkeit, sich für eine Startelf zu beweisen. Das ist natürlich nicht wahr. Also du weißt ganz genau auch als Trainer, dass es Jungs gibt, die kann ich irgendwo hinstellen und dann funktionieren die da einfach gut. Und es gibt andere, die stelle ich dahin und die funktionieren nicht so gut wie die erste Wahl. Und ich gebe dir recht, der HSV hat eine gewisse Kaderspitze, die auch wirklich gut ist. Und wenn wir 11 Spieler von diesem Format hätten, dann wären wir wahrscheinlich im Tabellenmittelfeld. Aber es kann trotzdem meiner Meinung nach nicht sein, dass ich als jemand, der diesen Kader plant, das nicht auch ein Stück weit mitdenke, dass ich denke, okay, was ist denn, wenn mir plötzlich dieser Vuskovic nicht mehr zur Verfügung steht? Habe ich jemanden, der den ansatzweise ersetzen kann? Oder was ist denn, wenn mir der Sami Lokonga fehlt? Was ist, wenn Vieira fehlt? Man kann ja nicht sagen, okay, wenn die fehlen, dann haben wir halt ein richtig großes Problem. Es muss irgendwie einen Ersatz geben, der das notwendige Niveau nicht krass unterschreitet. Und da habe ich auf einigen Positionen schon das Gefühl, dass das nicht hundertprozentig zu Ende gedacht ist. Vielleicht auch aus wirtschaftlichen Gründen nicht zu Ende gedacht werden konnte, weil man sagen musste, okay, wir sind leider jetzt nur noch in der Lage, diesen Spieler zu holen und hoffentlich wird er so funktionieren, wie wir uns das erhoffen. Aber man sieht es momentan, dass einige Spieler vielleicht dann auch mit dem Setting, ne? Du bist da in Hamburg, du bist in der Bundesliga, es gucken immer so viele Leute. Und wenn du da vorher in Frankreich vielleicht auch bei einem kleineren Verein gespielt hast, ist es nicht zu vergleichen. Ne? Aber wie gesagt, es gibt da auch so gewisse Defizite in der Kaderbreite, da bin ich ganz bei dir.
Ja, absolut. Und am Ende des Tages unterstreicht das, finde ich, einfach nur, sollte das jetzt noch gut gehen? Also wenn es schief geht, musst du ja sowieso umbauen. Das ist logisch, das stehe ich jetzt mal raus aus dem Gedankenkarussell kurz. Aber wenn es irgendwie noch gut geht, muss der HSV wirklich eine große, wichtige Transferperiode vor sich im Sommer. Ich glaube, das kann man so sagen. Und dann wird es nicht nur gehen um, wie ersetzt man Luka Vuskovic und wie ersetzt man vielleicht, wenn man ihn nicht verpflichtet, kriegt einen Fabio Vieira, sondern dann muss man sich ganzzeitlich die Frage stellen, wie entwickelt man diesen Kader weiter, dass es nächstes Jahr nicht in den letzten 4 Spielen wieder das große Zittern angeht.
Ja, oder viel früher schon. Ne? Ja. Das, du hast ja wirklich auch dann das Problem, dass andere Spieler ja auch nochmal Begehrlichkeiten geweckt haben, wenn wir jetzt über einen Heuer voneinander sprechen. Du hast es angesprochen. Ne? Ja. Da sind auch andere Spieler dabei, machen wir uns keine Illusionen, die auch woanders spielen könnten. Und die nächste Transferphase, sollte sie sozusagen auf einem Bundesliga-Kader hinauslaufen, auf einen erneuten, wird auf jeden Fall spannend.
Ja. So, dann kommen wir jetzt mal zu zwei Gründen, die eher auf dem Platz liegen. Das haben wir bewusst so zusammengelegt. Ben, fang du doch mal mit deinem Problem auf dem Platz, was du beim HSV siehst, an.
Genau, also wir haben über die Situation des Kaders jetzt gesprochen und wir haben hier auch schon mal angesprochen, dass der Kader eigentlich ja auch immer 100% geben muss. Ne? Also der HSV ist in der Situation, wenn alle nur 85% geben, dann gewinnen die das Spiel nicht. Das ist bei Borussia Dortmund anders. Wenn die 85% geben, gewinnen die meistens trotzdem. Aber das ist beim HSV eben nicht so. Der HSV muss 100% und drüber gehen. Und ist auch angehalten, es sich in der Saison, in der es als Aufsteiger in vielen Spielen sowieso schon sehr schwer ist, nicht unnötigerweise selbst noch schwer zu machen. Und das hat die Mannschaft meiner Meinung nach zu oft getan. Was sind so einige Punkte? Also wir beobachten, finde ich auch jetzt nicht nur in diesen letzten 9 Wochen, auch schon davor, dass die Mannschaft super viele Standards des Gegners selbst verursacht. Ne? Das sind Ecken, das sind aber zum Teil auch Freistöße in gefährlichen Positionen. Ja. Da denke ich jedes Mal, also immer wenn wir so viele Ecken nacheinander verursachen, denke ich mir, das wird irgendwann nicht mehr gut gehen. Der HSV ist die beste Mannschaft, was Gegentore nach Ecken angeht. Trotzdem nur ein Gegentor nach Ecken, das ist echt Wahnsinn. Es wird alles rausgeköpft. Trotzdem denke ich mir jedes Mal, das ist so unnötig, weil du dem Gegner eigentlich immer eine gute Chance gibst. Ne? Fragst du einen Trainer, fragst einen Verbandstrainer oder sowas, so ein Standard, das ist immer geil, das wollen die haben.
Ne? Ja, stimmt.
Und, 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 Und du hast dann auch erstmal dem Gegner den Ball überlassen. Das geht eigentlich auch nicht. Und ich finde, dass da zu viele Szenen einfach auf Kosten von Eckbällen oder zum Teil auch von einfachen Freistößen dann auch falsch zu Ende gespielt werden. Das ist so ein Punkt. Was haben wir noch? Wir haben dieses Aufbauspiel. Das hat Polstin ja nicht in dieser Reihenform von Tim Walter übernommen, aber in gewisser Weise ist diese Dreiecksbildung ja immer noch die Art und Weise, wie wir versuchen, da hinten rauszukommen. Das machen andere Mannschaften auch und es gibt auch Mannschaften in der Bundesliga, die das auch nicht können. Es gibt Mannschaften, die das können, kann man in der Champions League sich auch angucken. Sieht wirklich beeindruckend aus, wenn eine Mannschaft das
Ja,
kann.
andere Sportart.
Auf jeden Fall eine andere Sportart und der HSV hat sich da auch schon gebessert. Aber leider gibt es immer noch zu oft Szenen, in denen ich denke, warum schlägt nicht einfach jemand den Ball mal lang raus? Dann ist der auch erstmal weg, aber du hast ihn dann noch erstmal in einer ganz anderen Phase, auch in einem anderen Bereich des Spielfelds. Da hast du halt durch einfache Ballverluste im Spiel davor schon direkte Gegentore kassiert, während uns jetzt vor kurzem in Stuttgart ist es soweit gewesen. In Köln im Hinspiel ist so ein Tor auch gefallen. Und das sind einfach Fehler, bei denen ich denke, die musst du einfach vermeiden, weil das sind Gegentore, die du dem Gegner im Grunde schenkst.
Ja.
So, was haben wir noch? Wir haben das Thema mit den Elfmetern. Warum verursachen wir so viele Elfmeter? Dortmund war ja da im Grunde nur der Höhepunkt. Auch in Stuttgart gab es wieder einen Elfmeter. In Bremen gab es jetzt keinen Elfmeter, dafür gab es eine rote Karte, darüber werden wir gleich sprechen. Es ist wirklich so, dass das Gefühl, entweder gibt es eine rote Karte oder einen Elfmeter in jedem Spiel. Ich weiß nicht, wenn man das im Schnitt aufrechnet, muss es wirklich fast in jedem Spiel gewesen sein. Und auch das geht eigentlich nicht. Ne? Also da waren auch Szenen, die eigentlich unglücklich waren, aber es ist dann auch, also wann hat Unglück dann vielleicht auch mal mit Unvermögen zu tun? Muss man vielleicht sich auch jede Szene nochmal angucken, aber ich denke auch, das passiert der anderen Mannschaften auch nicht. Bitte nicht so viele Elfmeter verursachen, weil auch das, Heuffener, das ist ein guter Torwart, der hat auch sogar einige gehalten, aber es ist auch immer so, dass das holt dann auch Mannschaften zurück ins Spiel und kann ein Spiel auch entscheiden. Und das sind vielleicht so drei Punkte, bei denen ich mir auch gedacht habe, wenn man das abgestellt hätte, dem Gegner selbst noch auf die Sprünge zu helfen, da hätte man vielleicht diese 9 Wochen auch ein bisschen leichter bestreiten können.
Ja, absolut. Zwei Gedanken dazu, die ich noch sagen will. Erstmal zu den Elfmetern, weil es gerade das letzte war, worüber du gesprochen hast. Es ist ja auch so, ich weiß nicht, ob allen diese Zahl geläufig ist, aber im Durchschnitt, das hat irgendwann mal eine Studie ermittelt, fallen in einem Bundesligaspiel 2 Tore. Und ein Elfmeter ist ein freier Schuss aufs Tor aus 11 Metern. Das ist die größtmögliche Chance, ein Tor zu erzielen, die der HSV halt durch vielleicht auch fehlende Qualität, ehrlicherweise, in der Verteidigung und Defensive, was dann zu so einer ruppigen Spielweise führt, weil du halt nicht weil andere Spieler dann halt das ausnutzen und dann schnell von A nach B kommen. Aber letztendlich, unterm Strich, gibst du regelmäßig deinem Gegner entweder die Chance, dich mit 10 gegen 11 zu bespielen, oder du gibst ihm einen freien Schuss aus 11 Metern in einer Sportart, wo durchschnittlich 2 Tore fallen. So,
Ja.
es ist halt einfach nicht clever. Absolut nicht clever. Und das ist wirklich etwas, wo das Trainerteam jetzt sowohl für die letzten 4 Wochen als auch für die Sommerpause gefordert ist. Wie kriegen wir eine Spielweise hin, dass wir nicht so sehr unsere Spieler in die Bredouille bringen, sich dumm anstellen zu müssen? Vielleicht ist das der Ansatz, weil letztendlich die Qualität der Spieler ist nun mal, wie sie ist. Natürlich kannst du da im Sommer auch nachsteuern, aber vielleicht ist auch ehrlicherweise, ich weiß nicht, ob du noch was zu deinem Punkt hattest, sonst wäre es gerade eine perfekte Überleitung zu meinem Punkt.
Nee, komm, mach.
Diese sehr tiefstehende Kette, mit der ich jetzt komme, vielleicht führt die nämlich auch am Ende des Tages zu diesen vielen, gerade zu den vielen Elfmetern. Der HSV hat sich entschieden, dass Defensive First das Motto ist für diese Saison. Auch ehrlicherweise waren wir uns auch beide einig im Sommer, das ist der richtige Ansatz, erstmal die Defensive zu stabilisieren. Und der HSV spielt, wie gesagt, bekannterweise enorm defensiv in diesem Jahr. Und nach der Capaldo-Verletzung ist das noch deutlich defensiver geworden. Wahrscheinlich auch wieder qua der Qualität der Nachrücker dann. Das Ergebnis sieht man aber, wenn man sich mal die Daten auf Platz auch mal ein bisschen anschaut. Der HSV ist die schlechteste Mannschaft, was hohe Ballgewinne im letzten Drittel betrifft. Das würde ich auch sagen, ist ehrlicherweise auch dem Fehlen von Capaldo zuzuordnen, weil das ein Spieler ist, der sehr progressiv verteidigt. Diese wenig hohen Ballgewinne führen wiederum zu wenig Umschaltmomenten, die der HSV ja eigentlich haben will. Das wiederum, du kannst die Kette immer so weiter spinnen, führt zu wenig Ballbesitz im gegnerischen Strafraum. Da ist der HSV mit Abstand 18., was Ballkontakt im gegnerischen Strafraum betrifft. Und das führt zu wenig Großchancen, da sind wir immerhin nur 17. St. Pauli ist noch schlechter. Und das führt ergo auch zu wenig Toren. So, der HSV hat 33 Tore erzielt, das ist deutlich zu wenig in dieser Liga. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, der hat ja auch einige Großchancen vergeben. Unsere Expected Goals liegen bei 34 in diesem Jahr. Also wir sind schon ziemlich da, wo wir auch sein sollten, toremäßig in dieser Saison. Und was das auch macht, und da war ich selber ein bisschen schockiert, ich weiß nicht, ob du die Zahl vor Augen hast, Ben, unsere Gegner brauchen super wenig Tore, um beim HSV entweder zu gewinnen oder generell Punkte zu entführen. In 12 von 30 Spielen hat unserem Gegner entweder eins oder gar kein Tor gereicht, um mindestens einen Punkt mitzunehmen. Und das ist schon sehr bedenklich, finde ich. Und gerade diese Phase vor der Capaldo-Verletzung, wo man guten Fußball gespielt hat, wo wir das Gefühl hatten, wir sichern uns, da hatte man immer wieder diese hohen Ballgewinne, diese Umschaltmomente, die dann über einen Capaldo und einen Lokonga auf einen Vieira, der dann die Leute vorne eingesetzt hat. Das Union-Spiel, finde ich, ist prädestiniert dafür, das 3-2 gegen Union Berlin, weil da mehrere Tore genau so fallen aus solchen Situationen. Ohne Capaldo und Lokonga ist es völlig abhanden gekommen. Da bist du aber auch an dem Punkt, was du schon richtig gesagt hast, es kann ja nicht sein, dass nur wenn zwei Spieler da fehlen, du nicht in der Lage bist, das, was dich stark macht, weiterzuführen. Und das ist hier einfach passiert. Man hat sich, wie gesagt, viel weiter zurückgezogen und hat dann aber halt auch die falschen Gegner dafür gehabt, ehrlicherweise, weil dann hat man gespielt gegen die RB Leipzigs, gegen die Bayern 04s, VfB Stuttgarts und BVBs und ja, auch den ersten FC Köln unter Lukas Kwasniok, würde ich da noch mit reinnehmen, weil die fünf sind alles Mannschaften, die wissen, was sie mit Ballbesitz tun wollen und die das auch sehr gut können. Köln natürlich auch ein Sonderfall, aber auch die performen ja eher ander, ehrlich gesagt, dieses Jahr, wenn wir mal ehrlich sind. So, und man kann jetzt ehrlich gesagt nur hoffen für den weiteren Saisonverlauf, dass jetzt die Rückkehr von Capaldo und vielleicht auch Sambi Lokonga im weiteren Saisonverlauf, jetzt gegen Hoffenheim ja wahrscheinlich nur von der Bank, aber danach Stück für Stück auch zurückkommen, dass das zumindest diese Zahlen wieder ein bisschen zugunsten des HSV dreht, weil, machen wir uns nichts vor, am Ende des Tages brauchst du Tore.
Ja, soll ich dazu was sagen?
Gerne, ja, ja, sorry.
absolut, ne? Ich meine, dass diese Konter-Idee den HSV irgendwo auch da hält, wo er jetzt ja noch ist, das haben wir auch besprochen, mit den Bayern zusammen die meisten Kontertore. Also es gibt schon auch irgendwie eine Idee, was man denn dann mal macht, wenn man den Ball hat. Mhm. Aber es stimmt, dass sich so super viel in der eigenen Hälfte abspielt. Das, ich finde, das macht mich auch als Zuschauer immer so ein bisschen nervös, weil du lässt den Gegner auch sehr weit immer an den Strafraum rankommen, dann lässt du super viele Flanken zu. Und klar, wenn du sagst, ich habe da einen Luka Vuskovic hinten drin stehen, das ist der beste Innenverteidiger der Liga, der erklärt das alles, der köpft mir das alles raus, dann kann ich das vielleicht noch ein Stück weit argumentieren. Aber wenn der nicht mehr da ist und ich kassiere durch solche Szenen, weiß nicht, nochmal zwei Gegentore mehr, dann geht das halt nicht. Ne? Dann muss ich da schon irgendwie auf eine andere Idee kommen. Und diese defensive Stabilität, das wird dem HSV, glaube ich, auch jetzt ein Stück weit zum Verhängnis, weil die einfach qualitativ gerade nicht mehr so richtig da ist.
Ja, absolut. Und man halt, wie gesagt, man hat keinen Plan, wenn Capaldo und Lokonga zusammen ausfallen, was man tun muss, um nach vorne zu kommen. Das ist die eine Kiste. Und die andere Kiste ist halt auch mit Luka Vuskovic, das gehört ja zur Wahrheit auch dazu, von diesen 12 Spielen, die ich gerade vorgestellt habe, da sind einige auch, als Luka mit dabei war. Weil generell auch Luka ja nicht verteidigen kann, wenn die Kette so tief steht und der Gegner viel Ballbesitz hat, dass du dann an diesen Punkt kommst, dass dem Gegner halt wenig Tore reichen, um am Ende da was mitzunehmen im Volkspark. Oder auch zu Hause.
Wie oft haben wir 1-1 oder 0-0 gespielt? Also auch so Köln, Gladbach, St. Pauli. Also das, ja, auf jeden Fall.
Absolut. So, dann komme ich noch zu meinem dritten Grund. Ich habe noch einen dritten Grund dabei, weil wir fanden, dass der separat auch nochmal angesprochen werden muss. Und das sind die viel zu vielen roten Karten. Also man hat ja gelesen, der Kicker hat es ja sehr prominent gemacht, man hat 7 Sieger, 8 rote Karten. Rote und gelb-rote. Und ja, das ist auch irgendwo ein bisschen pures mediales Draufhauen. Das gehört zur Wahrheit auch irgendwo dazu. Ich finde, das darf man schon sagen. Und da waren noch einige rote Karten dabei, die unglücklich waren. Aber am Ende des Tages ist es zu viel. Punkt. Also da braucht man auch nicht, das braucht man auch nicht schönreden oder gutreden. Es ist zu viel. Und du hast es gesagt, der HSV muss, um gut zu spielen, über die 100% hinaus. Und mit einer roten Karte muss man das noch viel mehr. Und ich finde, dass man sieht einfach, dass das Körner kostet und dass das ganze Jahr Körner gekostet hat. Und die negative Ernte, davon fahren wir jetzt gerade ein, weil die Mannschaft wirkt insgesamt, auch ohne das Dasein der guten Spieler, wirkt diese Mannschaft einfach platt. Und das Trainerteam muss das hier einfach schnellstmöglich in den Griff kriegen, weil das gehört auch ehrlicherweise zu dem, was du schon meintest, zu dieser Spielcleverness auch dazu. Sowohl von Trainern als auch von Spielern, dass man nicht so viel mit dem Schiri diskutiert. Das gehört bei Hamburg, finde ich, auch dazu. Es wird immer viel mit Schiedsrichtern diskutiert. Man sorgt dazu nicht, dass der Schiri im Zweifel eher auf der eigenen Seite ist. Das Trainerteam diskutiert unfassbar viel, ohne da jetzt groß draufhauen zu wollen. Aber es ist nun mal ein Fakt. Und letztendlich auch gerade die gelb-roten Karten waren da auch einige dabei. Das hatten wir auch immer wieder angesprochen im Podcast, wo man durch einen früheren Wechsel halt einfach auch viel hätte lösen können.
Ja, das stimmt. Das hat er ja, glaube ich, dann auch erkannt. Ne? Also gelb-rot hatten wir jetzt zu lange nicht mehr. Aber du hast natürlich recht, da waren rote Karten, da waren platzerweise dabei, die unnötig waren. Köln wirklich so als Höhepunkt auch, beide platzerweise komplett unnötig.
Ja, absolut.
Und ich gebe dir recht, es waren auch ein paar dabei, über die man hätte streiten können. Und ja, dieses immer mit einem Mann weniger, es ist auch so nervig. Ne? Also du hast einfach diese... gegen Augsburg hatte man ja das Gefühl, wie hätte man das mit 11-11, hätte man es vielleicht sogar noch gewonnen. Und das ist das ist dann auch wieder so ein Faktor, man hätte ihn auch bei der Spielcleverness mit reinpacken können, den man einfach da benennen muss.
Voll, und da kommen am Ende vielleicht sogar 2-3 Spiele. Ich habe jetzt die nicht griffbereit, aber die ähnlich sind wie Augsburg, wo du dir eine rote Karte abgeholt hast. Und selbst bei dem Bremen-Spiel kannst du argumentieren, auch wenn ich voll bei dir bin, dass man nicht das Gefühl hatte, dass der HSV hier nochmal zurückkommt nach dem 2-1 der Bremer. Mit 11 Mann ist die Chance, dass vielleicht doch nochmal was passiert, deutlich höher als mit 10. Und am Ende fällt dann ja mit 10 Mann auch das 1-3. Ne? Also letztendlich hast du das Spiel auch unter anderem verloren, weil du dir wieder einen Platzverweis eingehandelt hast. So, ehrlicherweise.
Ich weiß gar nicht, wie das andersrum aussieht. Für HSV-Gegner gab es nicht so viele Platzerweise. Ne? Also ich kann mich nicht an so viele Spiele erinnern.
Nee, ich mich auch nicht. Ich glaube echt so ein paar. Ich weiß, ich erinnere mich gerade aus dem Stegreif an Schlotterbeck, aber das haben wir verloren in Augsburg.
Stimmt, ja.
Und dann wird es schon relativ dünn, glaube ich. Also ich glaube, so viele sind es gar nicht.
Ich erinnere mich eigentlich auch an keinen weiteren.
Ja. Gut. Aber wir haben jetzt viel draufgehauen, jetzt wollen wir doch aber trotzdem nochmal am Ende ein bisschen versuchen, konstruktiv zu sein, in Anführungsstrichen, und wollen mal gucken, was bräuchte es jetzt, um diesen einen Sieg zu holen, der dann ja wahrscheinlich gleichbedeutend wäre mit dem Klassenerhalt. Oder diese 3 Punkte, letztendlich ist ja völlig egal, ob du einmal gewinnst oder ob du 3-mal unentschieden spielst. Oder das ist natürlich 3-mal unentschieden, ist deutlich schwerer, aber unterm Strich braucht es 3 Punkte. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Man muss dazu sagen, wir beide sind keine Fußballtrainer. Wir haben nichts mit professionellem Sport zu tun, außer dass wir es gerne konsumieren und drüber sprechen. Das heißt, das hier ist jetzt natürlich kein Allerheilmittel, was wir jetzt aufstellen können. Und der HSV muss nur diese Podcast-Folge hören und das umsetzen. Und dann wird es garantiert, gewinnen wir hier 4 Spiele und landen auf Platz 12. Aber es sind schon, finde ich, Sachen, ehrlicherweise, die man ansprechen kann, die im Vakuum betrachtet jetzt passieren müssten, damit es reicht. Ben, magst du mal anfangen?
Also ich fände es schon schön, wenn das Trainerteam das hier hören würde.
Ja, das ist auf jeden Fall. Liebe Grüße, falls einer von den dreien das hört.
Also man muss sagen, der HSV braucht erstmal auch Schützenhilfe. Ne? Damit meine ich nicht nur, dass die Mannschaften auf den anderen Plätzen an den Spieltagen, die auch noch gegen den Abstieg spielen, dass die sich vielleicht Punkte wegnehmen oder dann auch Punkte nicht holen, sondern der HSV braucht auch bei den Gegnern, die jetzt noch kommen, bei Hoffenheim, bei Frankfurt, bei Leverkusen, im Grunde, dass die nicht an ihre Normalform rankommen, muss man leider auch sagen, das gehört ein Stück weit dazu, denn die Mannschaft ist in ihrer jetzigen Form, auch mit diesen ganzen Ausfällen, qualitativ im Grunde nicht in der Lage, da so richtig Paroli zu bieten. Also du brauchst schon einen Tag, an dem du sagst, okay, da erwischt Hoffenheim jetzt auch wirklich einen Scheißtag. So, ja. Und dann kommt das alles zusammen und dann ist es auch okay, ne? Wenn du die in so einer Form erwischt oder an so einem Tag erwischt und dann gewinnst du das Ding, dann wirklich, dann ist es okay. Aber ich glaube, das muss irgendwie auch schon dabei sein. Und ich weiß nicht, du stöhnst schon, hast du da irgendwie eine Assoziation zu?
Nee, tatsächlich nicht in dem Fall. Mach okay, gerne einfach
also Ich glaube einfach, dass das sein muss. Und wir haben auch immer auf die anderen Plätze geschaut. Ich glaube, das wird leider... leider auch bis zum Ende der Saison wahrscheinlich notwendig sein, dass man mal guckt, was die anderen so machen. Das wäre so ein Punkt, bei dem ich sagen würde, das braucht der HSV, um jetzt noch erfolgreich zu sein.
Ja, vielleicht mein Stöhner galt eher diesem Gedanken, den ich gerade hatte, dass es auch so ärgerlich ist, dass man jetzt auf Schützenhilfe angewiesen ist, ehrlicherweise, ja. Weil das habe ich hier auch. Ich habe insgesamt 5 Punkte aufgezählt, die so zusammenkommen müssen. Und die Schützenhilfe ist auch einer davon. Und es geht schon an diesem Wochenende los, dass man jetzt Heidenheim und Gladbach auf einmal die Daumen drücken muss, die auch nicht so die Mannschaften sind in der Topform. Und dass der Gemütszustand schon vor diesem Spiel gegen Hoffenheim ehrlicherweise von diesen beiden Mannschaften abhängt, natürlich in Verbindung mit St. Pauli und Wolfsburg, das ist schon echt ärgerlich, weil da natürlich kann man sagen, okay, am Ende des Tages als Aufsteiger gehört Schützenhilfe dazu. Ich habe es hier vorhin mit dem auf die Fürther verweisen mit diesem Plakat. Das gehört als Aufsteiger irgendwo natürlich dazu. Aber es ist halt bitter, weil es gab eine Phase, wo der HSV uns hat glauben lassen, uns vielleicht auch selber sich hat glauben lassen, dass es nicht so weit kommen muss, ehrlicherweise. Und das ist, glaube ich, der Grund, aus dem auch viel Frust gerade in der Fanbasis überhaupt entsteht, dass alle dachten, es muss ja gar nicht so weit kommen. Ich glaube, wäre es von Anfang an so gewesen, dass wir immer da unten mit drin gewesen wären und jetzt ist es halt knapp und wir müssen auch alles geben, dann wären alle, glaube ich, viel motivierter, als wenn man jetzt das Gefühl hat, okay, wir sind wieder richtig fett reingerutscht, obwohl wir es eigentlich nicht hätten müssen, oder, Ben?
Bei mir ist es zu 100% so. Also ich vertrete 100% die Position, dass ihr sagt, das hätte nicht so kommen müssen. Man hätte sich in ein, zwei Spielen, da ist wieder der Punkt Cleverness, hätte man sie einfach cleverer anstellen können und dann hättest du wahrscheinlich vor dem Nordderby schon gesagt, okay, wir spielen hier nur noch um die Nordmeisterschaft. Und wir spielen hier nicht mehr um den Klassenerhalt. Und das ist einfach nur ärgerlich, das stimmt. Und ich finde, da sind auch viele Punkte dabei. Klar, man kann sagen, dass man sich dann in den Punkten auch nicht clever angestellt hat, das ist darauf zurückzuführen, dass der Kader vielleicht auch nicht gut genug ist. Aber das liegt nicht daran, dass der HSV Aufsteiger ist, sondern dass da einfach Spieler in entscheidenden Momenten falsche Dinge getan haben. Ja. Und das sind wirklich so Einzelentscheidungen, die auch gar nicht so mit dem System auch nichts zu tun haben. Und das... Das finde ich schon, ja, das ist unnötig und ist tatsächlich ärgerlich. Was ich sozusagen auf der Hope-Side noch sagen möchte, vielleicht würde ich als Trainer auch mal so ein paar Videos, die haben ja diese Match-Day-Insights gezeigt von den Spielen gegen Bayern oder gegen Werder, einfach nochmal zeigen. So, Jungs, guck mal, ihr könnt es doch. Ihr habt das hier auch schon gezeigt. Und es spricht eigentlich nichts dagegen, dass das nicht nochmal möglich ist. Ne? Also klar, es fallen jetzt viele Spieler aus, die auch wichtig sind. Miro Muheim fällt die ganze Zeit in dieser Folge runter. Der fällt ja auch aus.
Ja, total.
Der ist am Ende der Saison aus. Super bitter auch. Aber es hilft nichts. Es sind immer noch genug Spieler dabei, die auch in den guten Spielen dabei waren. Und die müssen einfach in diese Form wieder rankommen und auch in den, so ein bisschen auch an den Spirit, den man damals hatte, finde ich.
Vielleicht um diese Hope-Side ein bisschen zu verstärken, das Trainerteam hat ja schon mal bewiesen an einigen Stellen, dass sie durchaus motivierend sein können. Ich finde, die Doku hat das auch unterstrichen, auch nach dem Derby hat man ja gehört, dass das Trainerteam da sehr kreativ geworden ist. Das brauche ich jetzt wahrscheinlich einfach, ehrlicherweise, dass man irgendwie, vielleicht mache ich dann mal weiter, weil das ist auch einer meiner Punkte, den ich hier habe, das Trainerteam muss es halt in die Köpfe der Spieler schaffen und muss so eine, ich habe es, zum Teil jetzt erst recht Mentalität genannt, so wir lassen uns das doch jetzt nicht noch von der Butter nehmen, diesen Klassenerhalt. Zum anderen aber auch ein, vielleicht so eine Mini-Turnier-Mentalität. Wir haben jetzt diese vier Spiele, wie du schon gesagt hast, irgendwann am Anfang der Folge und es reicht ein Sieg und einmal müssen wir es schaffen. Danach ist der Druck vorbei, dann haben wir es geschafft. Und vor jedem Spiel kannst du das so wieder rausholen, so dieses, ey, es reicht heute zu gewinnen, dann könnt ihr die nächsten drei Wochen chillen. Ey, es reicht heute zu gewinnen, dann könnt ihr die nächsten zwei und so weiter. So kannst du es theoretisch alle vier Spiele erstmal noch ziehen. Und sowas könnte dich, auch wenn wir alle das nicht wollen, und ich nehme das böse Wort mit R jetzt trotzdem mal kurz in den Mund, das könnte dich auch durch eine Relegation tragen, so ein Denken. Ey, du musst nur diese zwei Spiele gegen den Zweitligisten packen, dann hast du das Saisonziel erreicht. Das ist ein Punkt. Was habe ich noch? Das rote Kartenproblem muss in den Griff bekommen werden. Definitiv. Darfst jetzt nicht nochmal eins dieser vier Spiele zu zehnt spielen, weil dann gewinnst du das nicht und dann nimmst du dir schon mal einen von vier möglichen Matchbällen weg, in dem Moment, wo du die rote Karte siehst. Dann muss der HSV es hinkriegen, was wir angesprochen haben, diese Mischung aus, ich gehe ein bisschen mehr Risiko, auch defensiv, mach dabei aber weniger Fehler und spiel ein bisschen effektiver nach vorne. Und das klingt jetzt super einfach, ist super kompliziert, das weiß ich selber, ne? Das möchte ich jetzt hier auch nochmal sagen, aber das brauche ich jetzt einfach im Vakuum betrachtet. Du musst es hinkriegen, einen guten Mix aus gut verteidigen, aber auch gut angreifen hinzukriegen. Und eigentlich machen wir uns nichts vor. Ich weiß nicht, würde mich jetzt mal gleich interessieren, dann direkt zu dem Punkt, wie du das siehst. Du musst jetzt eigentlich alle vier Spiele absolut auf Sieg spielen, darfst dich jetzt nicht in diese Underdog-Rolle einkesseln, weil du brauchst ja am Ende die Punkte. Und im Zweifel brauchst du sie mehr als Leverkusen, Hoffenheim, Frankfurt und jetzt kommen wir den vierten Gegner gerade nicht, Freiburg. Ja.
Ja, das sind alles Mannschaften, gegen die du im Normalfall als Aussteiger nicht auf Sieg spielen kannst eigentlich oder das zumindest nicht solltest, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du da ins offene Messer läufst, ist halt relativ hoch. Ich muss auch ehrlich sagen, mir ist so dieser Matchplan für das Hoffenheim-Spiel, besonders für das Hoffenheim-Spiel, echt ein bisschen schleierhaft. Aber du hast recht, man muss dominant auftreten, das ist ein Heimspiel. Es ging, und also von der Kulisse her, muss man auch sagen, also Hoffenheim macht das alles gut, ist eine Top-Saison, das ist auch ein kleiner Verein eigentlich, ne? Also, was so die Fanbase und so weiter angeht. Und letztendlich musst du da auf Sieg spielen, genauso wie du sagst. So komisch, wie das klingt. Also, ja.
Das ist eine super Überleitung, die du mir hinlegst. Man könnte meinen, wir sprechen uns vor der Folge ein bisschen ab. Was wir natürlich nicht tun. Weil mein letzter Punkt ist, und da hole ich auch noch mal ein bisschen aus, der Volkspark muss jetzt zweimal noch mal eine absolute Festung sein. Und da appelliere ich jetzt an jeden. Ich bin zum Beispiel gegen Freiburg dabei. Ich weiß nicht, Ben, bist du jetzt bei beiden Heimspielen noch dabei?
Ich versuche es zumindest.
Dann appelliere ich auch an dich und an jeden da draußen, der das hört, der jetzt in diesen beiden Heimspielen dabei ist. Unser Saisonziel lautet seit Spieltag 1 Platz 15. Da sind wir immer noch theoretisch im Soll. Punkt. Das ist ein Fakt. Natürlich sind die ganz negativen Fakten, aber Fakt ist auch, wäre die Saison heute vorbei, hätten wir unser Saisonziel erreicht. So, das würde auch jeder sagen. So, die Gefahr droht, wenn Wolfsburg und St. Pauli Punkte holen. Am Ende reichen, haben wir gesagt, 3 Punkte für den Klassenerhalt. Auf die muss man sich irgendwie jetzt hinwuppen, um nicht die ganze Zeit auf St. Pauli und Wolfsburg gucken zu wollen. Weil ich glaube, das, was wir am allerwenigsten alle wollen, ist am 34. Spieltag auf dieses Spiel gucken zu wollen, St. Pauli gegen Wolfsburg. Ich glaube, wir alle wollen da gerettet sein, das mit einer gewissen Suffisanz gucken und uns angucken, ob die Kiezkicker direkt absteigen oder in die Relegation müssen. Ich glaube, das ist unser aller Ziel. Dafür brauchen wir diese 3 Punkte und dafür müssen wir jetzt alle nochmal an einem Strang ziehen. Fans, Spieler, Trainerstab. Das muss jetzt irgendwie nochmal, auch wenn es schwerfällt, und ich verstehe, dass das schwerfällt, ich verstehe, dass Leute das auch leid sind, weil die letzten Jahre kommen, ich spreche jedem HSV-Fan, glaube ich, aus der Seele, die waren, der Saisonendsport war immer kacke. Selbst in der Phase jetzt, wo wir aufgestiegen sind letztes Jahr, haben wir davor 3 Spiele, das haben viele vielleicht schon vergessen, zu Hause gegen Braunschweig verloren, zu Hause gegen Karlsruhe verloren. Dazwischen haben wir, glaube ich, gegen Schalke unentschieden gespielt. Also es war eine Phase, wo wir überhaupt nicht gut waren. So, und trotzdem haben wir es am Ende gewuppt, weil genau das passiert ist. Weil irgendwie alle doch nochmal zusammengekommen sind. Und das muss jetzt wieder passieren. Es gibt ja auch diesen Aufruf, alle in Rot. Du hast es gesagt, Hoffenheim kennt so eine Atmosphäre eigentlich nicht. Die kennen im Endeffekt nur nicht mal eine ausverkaufte Nordkurve. So, bei allem Respekt gegen Hoffenheim. Aber ich finde, das darf man hier schon ansprechen. Dann noch dieses spezielle Motto, alle in Rot. Und ich weiß nicht, Bernd, ob du es gesehen hast. Auf Social Media macht der HSV ja gerade auch gewisse Andeutungen, dass nochmal ein rotes Trikot kommen könnte irgendwie. Deswegen, ja, also es gab heute einen Trailer, für die es auch nicht gesehen haben. Es gab heute einen Trailer, wo auf das Spiel aufmerksam gemacht wurde. Da liegen 3 Handys auf einem Stück Stoff und am Ende wird es weggenommen. Und es ist ein HSV-Trikot in Rot, einfach schlicht rot, mit dem Logo der Stadt Hamburg hier in der Mitte, wo ich, die Zuschauer sehen sie, aber ich habe hier genau in der Mitte von meinem Shirt die HSV-Raute. Und einfach roten Adidas-Streifen, was ja nicht unser rotes Trikot aus der letzten Saison ist. So sah das ja nicht aus. Das war ja mit schwarzen und blauen Elementen. Und deswegen hoffen gerade einige, kann sogar sein, während wir hier gerade aufnehmen, dass der HSV es schon verkündet hat, keine Ahnung, dass es jetzt nochmal ein rotes Sondertrikot gibt. Und diese ganze Stimmung vielleicht dann, mit einem vielleicht roten Sondertrikot, mit dem ganzen Stadion in Rot, mit einem glühenden Volkspark, da kann man einfach nur hoffen, dass genau dieses, du hast es glaube ich vorhin genannt, dieser Bayern-Moment, dass der nochmal kommt, ne?
Ja, ohne einen Sami, ohne einen Luca, ohne Miro Moheim ist es natürlich schwer, aber du hast recht, es kann auch immer über die Kulisse funktionieren. Man muss sagen, dass das gegen Leverkusen und Leipzig hat das ja nicht geklappt, auch gegen Augsburg hat es dann sozusagen zum Ende nicht mehr funktioniert, aber heißt nichts, es hat in der Saison schon mal geklappt und klar kann man da auch Hoffnung drin setzen, auf jeden Fall.
Absolut, und vielleicht seht das so ein bisschen als Appell, ich verstehe, dass es gerade schwierig ist, nach vorne zu gucken, hoffnungsvoll zu sein, das fällt Bent und mir genauso schwer wie euch allen da draußen, aber es gilt jetzt nochmal 4 Wochen das ein bisschen in den Hintergrund zu stellen, auch wenn die Angst gegenwärtig ist und einfach Gas zu geben. Und am Ende gucken wir uns alle in die Augen und wenn das schief geht, dann sitzen wir beide hier als erstes und kritisieren das auch entsprechend und angemessen und so, wie es würdig ist. Und wenn es gut geht, machen wir hier die Sektkorken auf im Podcast. Punkt. Und ich glaube, das sind, wenn du nichts mehr hast, Ben, sind das, glaube ich, ganz gute Schlussworte, oder?
Ich will da jetzt gar nichts mehr zu sagen, weil das so schöne Schlussworte sind.
Okay, sehr gut. Dann beende ich die Folge mit einem Fangesang. kämpfen und siegen, alles riskieren, damit wir heute gewinnen. Das gilt ab jetzt für 4 Wochen. Für alle. Fans, Trainer, Spieler. Und damit würde ich sagen, das war eine Halbzeit HSV. Macht's gut und ciao.
Ciao, ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover, ein offizieller Fanclub des HSV.
Eine der bekanntesten Stimmen der Welt bittet vor Gericht um ihr eigenes Leben. Britney Spears, Popstar, Millionärin, Weltstar und gleichzeitig über 13 Jahre lang unter Vormundschaft. Sie tritt auf, verdient Millionen, funktioniert, darf aber nicht selbst entscheiden, ob sie heiratet oder Kinder bekommt. Ein System, das schützen soll, von dem sie sagt, es habe sie kontrolliert. Wie kann das passieren? Und wann wird aus Schutz Kontrolle? Tatort Musik, der Fall Britney Spears, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.